Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heißt heute Hormonchaos pur. Führt früher Hormonmangel ins totale Wechseljahreschaos? Mein heutiger Gast ist Gesundheitswissenschaftlerin und Aktivistin, die immer wieder über Hormongesundheit aufklärt. In ihrem aktuellen Buch Hormonchaos, viele Symptome, eine Ursache, hat sie Erfahrungsberichte von Menschen mit Hormonmangel zusammengetragen und sie mit Fachbeiträgen von Expertinnen für Hormongesundheit ergänzt. Die Berlinerin engagiert sich ganz gezielt für die Wechseljahre und schafft Raum für das Thema Menopause, indem sie beispielsweise an öffentlichen Plätzen Wechseljahresplakate aufhängt. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Astrid Müller.
Hallo, liebe Angela Löhr. Wie schön, dass ich heute da sein kann in deinem Podcast. Vielen Dank.
Liebe Astrid, in der Blogger- und Influencer-Welt ist das Thema Wechseljahre ja inzwischen angekommen. Auch die Buchhandlungen haben schon lange nicht mehr nur so den Klassiker, die Weisheit der Wechseljahre im Regal stehen. Da gibt es schon vieles, vieles mehr. Aber mit Plakaten, mit Sprüchen wie Friede, Freude, Eierstöcke oder in die Wechseljahre kommen nur alte Frauen, so ab 35, durch die Straßen Berlins zu ziehen, ist doch relativ neu. Warum machst du das?
Ich mache das, weil ich einer Idee von einer Influencerin aus Hamburg folge. Die hatte nämlich die tolle Idee, mit Plakaten über die Wechseljahre aufzuklären. Und ich finde, dass wir immer noch viel zu wenig darüber wissen und vor allen Dingen viel zu wenig darüber offen sprechen. Es ist immer noch so ein Tabuthema. Es wird unter vorgehaltener Hand beim Bäcker gewispert, wenn eine Hitzewallung kommt. Am Arbeitsplatz genauso und indem man diese Plakate klebt und auch öffentlich darüber redet. Also wenn ich sie klebe, werde ich auch angesprochen von den Menschen, die dann gerade vorbeilaufen. Also von Männern wie von Frauen, auch von älteren Frauen. Die lachen dann immer ganz besonders und sagen, toll, super, sowas gab es zu meiner Zeit noch nicht. Das ist großartig, dass du das machst. Und ich glaube, dass das ist sensibilisiert für das Thema, dass man sich das einfach mal ins Bewusstsein holt, dass das eine Phase im Leben jeder Frau ist und dass die wichtig ist. Hormongesundheit ist wichtig, insbesondere in den Wechseljahren.
Absolut. Und ich finde das auch ganz toll, dass du das machst. Mich interessiert jetzt natürlich, was sagen die Männer, wenn du sagst, auch Männer sprechen dich an?
Die kichern. Das ist ganz süß. Also die meisten Jüngeren, das sind meistens jüngere Männer, die dann stehen bleiben. Also bei der ersten Aktion hat auch einer Fotos machen wollen. Der war Fotograf, fand das Thema aber auch ganz spannend. Ich habe das Gefühl, die sind weniger schüchtern als Männer in meinem Alter. Ne? Also Männer, die jetzt so im Alter sind, die mein Sohn sein könnten, die finden das irgendwie toll. Ich glaube, das hat was, das ist toll, dass man sich damit nach außen traut. Und die finden das gut. Und die finden auch gut, darüber Bescheid zu wissen. Und einer sagte auch, oh, da frage ich meine Mutter mal. Also das fand ich auch irgendwie, ja, das war so im Vorbeigehen, das fand ich schön, ja.
Spannend, ne? Das finde ich auch schön. Und mich erinnert das gerade daran, dass mich mal einer der Kommilitonen meines Sohnes, als der gerade frisch mit dem Studieren anfing, vor mittlerweile fast 5 Jahren, und ich mehrere kennenlernte dort von seinen Freunden, und der eine sprach mich auch an und sagte, Mensch, du bist das, dein Sohn hat das erzählt, du bist das, du schreibst den Blog über die Wechseljahre. Das finde ich ja cool, erzähl mal. Ne, so, also toll, dass wir das auch schon, also dass die jüngere Generation da vielleicht sogar ein bisschen offener ist, ein bisschen aufgeschlossener ist und auch wissen will, was da kommt. Ne? Und auch nicht nur die Mädels, sondern auch die Jungs. Großartig.
Ja, es ist ja auch eine Generation, die es lernt, nach außen zu gehen, ne? Sich zu präsentieren auf Social Media und so. Das hat unsere Generation ja in dem Sinne noch nicht so gelernt. Und ich glaube, auch da kommt so eine grundsätzliche Offenheit dafür her, dass man draußen was tut, dass man was macht, dass man das filmt, dass man das fotografiert und dass das dann auch ins Internet gestellt wird. Also hättest du mich gefragt vor 10 Jahren, ob ich irgendwann mal Plakate kleben würde mit der Zyklus hört auf, der Zirkus fängt an. Ich hätte dich mit großen Augen angeschaut. Und heute mache ich es. Das ist einfach toll.
Ja. Veranlasst, in diese ganze Thematik einzusteigen, hat dich ja so auch deine eigene Hormongeschichte. Magst du uns davon erzählen? Weil diese Erfahrung und ja auch Parallelerfahrung von anderen Menschen hast du ja in deinem Buch, was ich schon angesprochen hatte, Hormonchaos zusammengetragen. Was war deine eigene Geschichte?
Na, meine eigene Geschichte ist eine ziemlich lange, von der ich lange Zeit gar nicht wusste, dass sie tatsächlich so lang ist, wie ich alt bin. Also ich bin mit Hormonmangel geboren und hatte infolgedessen immer mehr Erkrankungen. Erst Symptome, dann Erkrankungen. Ich hatte zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom. Ich hatte immer wieder unerklärliche Erschöpfungszustände. Ich bin unbemerkt an einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse erkrankt und 8 Jahre ohne Behandlung damit rumgelaufen und vieles, vieles mehr und hatte immer so Mikrozusammenbrüche, die auch tatsächlich mein Leben und auch meine Arbeitsfähigkeit sehr, sehr beeinträchtigt haben. Und dann bin ich aufgrund dieses Hormonmangels vorzeitig in die Wechseljahre geraten.
Und vorzeitig heißt in welchem Alter?
Mit 40. Mhm. Mit 40. Und dann habe ich ich hatte schreckliche Symptome, also ganz schlimm. Ich hatte Rheuma in den Füßen, ich konnte nicht mehr laufen, ich habe aufgehört zu schlafen. Und damit meine ich nicht Schlafstörungen, sondern ich habe aufgehört zu schlafen. Das ist Folter, es ist so grausam. Ich hatte schwerste Neurodermitis-Anfälle, mein Reizdarm explodierte mit Symptomen. Ich dachte nur, um Gottes Willen, was ist das? Und musste aber trotzdem erst zu einer Gynäkologin, dann zur nächsten und bei einer dritten Therapeutin wurde dann erst der Hormontest gemacht und tatsächlich festgestellt, dass ich bereits mitten in den Wechseljahren bin. Und dann habe ich eine Therapie begonnen auf Basis von bioidentischen Hormonen und ich konnte plötzlich alles befrieden und heilen. Also gar nicht mal nur diese neuen Symptome, die ich hatte, sondern alles andere ging entweder in Remission oder hörte sogar ganz auf. Beispielsweise mein Reizdarmsyndrom, meine Neurodermitis, damit war ich geboren, die war weg. Die war vollkommen verschwunden. Auch das Reizdarmsyndrom, meine Muskelversteifung, Gelenkverhärtung. Es war wie von Geisterhand, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, ob es hier mit rechten Dingen zugeht und ob das anhält. Ich hatte einfach Angst, dass es mir dann doch wieder schlechter geht, weil die Erfahrung hatte ich häufig gemacht, wenn ich eine Anwendung versucht hatte in den 20 Jahren, wo ich aktiv unterwegs war, dann hat das manchmal nur kurz vorgehalten und kam dann doch wieder. Und es hielt aber an und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass unsere Sexualhormone, genauso wie die Schilddrüsenhormone, einen wahnsinnigen Einfluss auf unseren gesamten Organismus haben, auf unseren Körper und auch auf unseren Geist. Und gleichzeitig wussten meine ganzen Therapeutinnen und Ärztinnen nichts davon. Also die haben das Sexualhormone wirklich auf Fruchtbarkeit und Sexualität reduziert. Ich hatte immer ein sehr schweres PMS, ich hatte immer eine sehr schwere Menstruation. Es wurde mir immer gesagt, das kann man nicht ändern, das ist genetisch bedingt, damit sind sie geboren. Damit habe ich da auch nicht weiter dran gerührt. Aber plötzlich wurde mir klar, ich war da eigentlich immer am richtigen Ort, da hätte ich weiter bohren müssen oder sollen. Und dann wurde mir klar, mein Gott, mir sind so viele Menschen begegnet, die auch krank sind. Junge Frauen, Frauen im mittleren Alter, ältere Frauen, die längst durch die Wechseljahre durch sind, immer noch Hitzeballon haben, haben die etwa auch alle Hormonmangel? Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich sie kontaktiert und habe sie sensibilisiert für das Thema und eigentlich bei allen, die ich tatsächlich in Verdacht hatte, die es haben testen lassen, die hatten manifesten Hormonmangel. Und diejenigen, die sich dann entschieden haben, eine Therapie mit bioidentischen Hormonen zu machen und natürlich auch Nährstoffen. Also es geht nie nur um die Hormone. Also wer Hormonmangel hat, braucht immer auch orthomolekulare Medizin. Ja, also da fehlen auch immer Nährstoffe, weil der Stoffwechsel so komplex ist. Und die hatten alle tatsächlich Hormonmangel und sie konnten sich damit selber helfen, bis hin zu heilen. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt ein Buch mit möglichst vielen verschiedenen betroffenen Geschichten, um möglichst vielen Menschen zu zeigen, Mensch, das könnte ja ich sein. Ich fühle mich schon so lange so erschöpft. Ich war schon beim Hausarzt, ich war beim Internisten, ist angeblich alles in Ordnung. Ich bin noch nicht ganz in den Wechseljahren, aber trotzdem schon so K.O. Was ist eigentlich mit mir los? Ja, es kann eine Nebennierenschwäche sein. Auch hormonell bedingt, nicht wahr? Und ich merke jetzt, das Buch ist jetzt ein gutes halbes Jahr draußen, wie viele Zuschriften ich kriege von meinen Leserinnen und insbesondere von den Frauen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben wie ich, sprich die dachten, Mensch, vielleicht komme ich jetzt ja doch in die Wechseljahre oder so. Die haben entweder keinen Hormontest bekommen, beziehungsweise es wurde ihnen abgeraten zu substituieren und es wurde gesagt, naja, dann müssen wir jetzt einfach durch, das ist so. Das ist bei Frauen einfach so, dann müssen wir einfach alle durch, wir Frauen. Und die leiden und die haben häufig auch schon vorher gelitten, lange Zeit, und sind dann mit Pauken und Trompeten in die Wechseljahre geraten.
Das heißt, du prangerst so ein bisschen an, dass die Hormone bei vielen Medizinern gar nicht so präsent sind, dass sie sie gar nicht im Kopf haben, wenn die Frauen, ich sag mal so zwischen 20 und 40 zu ihnen kommen, weil da ist die Pubertät durch und die Wechseljahre sind eigentlich noch nicht da und egal womit man da kommt, da kommt selten das Thema Hormone auf den Tisch, sondern das wird immer nur an den Symptomen irgendwie versucht rumzudoktern. Kann man das so ein bisschen so zusammenfassen?
Ja, also es wird an den Symptomen rumgedoktert oder es wird sogar noch was Schädliches obendrauf gekippt. Also junge Frauen beispielsweise, die ein starkes prämenstruelles Syndrom haben oder Menstruationsbeschwerden, denen wird, selbst wenn sie einen Hormontest gemacht haben und es ist nachgewiesener Progesteronmangel da, Progesteronmangel ist eine eigenständige Erkrankung, das ist keine Bagatelle. Wenn der nicht behandelt wird, dann wird man immer kranker, unter anderem auch schilddrüsenkrank. Aber das ist ein eigener Podcast. Also die bekommen dann sozusagen von ihren Gynäkologinnen die Antibabypille empfohlen, was den Progesteronmangel noch weiter zementiert. Da trifft sich so beides. Es ist einerseits, glaube ich, eine Unwissenheit um Hormongesundheit im Allgemeinen. Also was machen unsere Sexualhormone alles im Körper? Und das machen sie nicht erst, wenn wir in den Wechseljahren sind, sondern unser Leben lang. Versorgen sie unseren Körper. Und gleichzeitig wird ziemlich leichtfertig mit diesen synthetischen Hormonderivaten irgendwas draufgekippt und sei es Kontrazeptiva oder so als Verhütungsmittel und gleichzeitig hat das sehr schwere Nebenwirkungen und kann auch die Symptome eines Reizdarmsyndroms zum Beispiel hervorrufen, ne? Die Pille, die Einnahme der Pille. Und das wird dann häufig, wenn die Symptome auftreten, gar nicht abgefragt bei dem anderen Facharzt, wo dann diese Frauen hingehen mit ihren Symptomen. Also es ist eine einerseits leichtfertige Verschreibungspraxis von hormonähnlichen Substanzen mit sehr schweren Nebenwirkungen und andererseits ist dieses systemische Wissen um Hormongesundheit ist nicht vorhanden, weil das auch in der Medizin, im Medizinstudium gar nicht vorkommt. Erst in der Facharztausbildung kommt das vor.
Ist das ein Part in der Wissenschaft, in der Medizin, der noch relativ jung ist? Also so, dass ältere Gynäkologen jetzt, wenn wir mal in der Fachrichtung bleiben, da, wenn sie sich nicht weitergebildet haben, gar nicht viel drüber wissen können? Oder ist das etwas, wo man sagt, es hätte eigentlich schon viel früher da sein müssen?
Es ist quasi beides, Angela. Also wenn ich an Dr. John Lee denke, es ist ein amerikanischer Arzt, der hat schon in den 70ern ein Buch zum Thema natürliches Progesteron publiziert. Wenn das nicht gelesen wird, dann verbreitet sich das Wissen nicht. Wir haben halt in Deutschland leider auch den Umstand, dass viele Fortbildungen für Ärztinnen von der Pharmaindustrie angeboten werden. Kostenlose Fortbildung. Und natürlich basieren diese Fortbildungen auf Erkenntnissen, die aus Studien gewonnen wurden, die mit ihren Präparaten gemacht wurden. Und diese Präparate dienen ja auch dem Zweck, dass sie verkauft werden. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist einfach so. Bioidentische Hormone beispielsweise sind nicht patentierfähig, weil das ist ein natürlicher Stoff, nicht wahr? Deswegen war das auch so ein schwerer Schlag für die hormonproduzierende Industrie, als die synthetischen in Verruf geraten sind wegen ihrer schweren Nebenwirkungen vor 20 Jahren. Und ich habe den Eindruck, dass viele Ärztinnen noch heute denken, das ist eins. Die bioidentischen Hormone sind genauso wie die synthetischen. Die darf man nur im Notfall nehmen. Und wenn es geht, nur ein paar Jahre und dann ganz schnell wieder weg damit. Gleichzeitig ist es aber nicht wie früher, wie vor 20 Jahren. Wir leben in einer hormonell vollkommen veränderten Umwelt. Also unser gesamtes Umfeld ist hormonell verändert durch Giftstoffe, durch Schadstoffe in der Nahrung, in der Kosmetik, Weichmacher in Umverpackung von Lebensmitteln, Kosmetika, in Farben, in Bodenbelägen und so weiter. Und all das mit unserem Verhalten und unserer Genetik wirkt ja auf unser Hormonsystem ein. Das heißt, ich glaube, wir sind heute umso mehr aufgerufen dazu, dass wir uns um unsere Hormongesundheit kümmern. So nenne ich das immer. Ich nenne es immer Hormongesundheit.
Also das Thema Hormongesundheit ist viel komplexer geworden über die nächsten Jahrzehnte. Dann lass uns nochmal den Schritt zurückgehen und erzählen, was sind denn typische Symptome? Also das Erste, was ja immer genannt wird, wenn wir über die Wechseljahre sprechen, sind die Hitzewallungen, weil das ja das einzige Symptom ist, was auch eindeutig den Wechseljahren zuzuordnen ist. Aber die die du meinst, wo du sagst, da fängt der Hormonmangel mitunter schon viel, viel früher an. Und deshalb haben halt auch viele Mediziner das nicht auf der Uhr. Was hat deine Recherche und auch deine eigenen Erfahrungen, was haben die ergeben? Welche Symptome sind denn das, wo bei uns Frauen und auch bei den Frauen eben, die vielleicht erst 30 oder Mitte 30 sind, die Alarmglocken schon mal ein bisschen klingeln dürfen, wo man sagt, ah, guck mal, vielleicht muss ich doch mal einen Hormonstatus checken lassen.
Also ich glaube, wo immer die Alarmglocken schrillen sollten, ist, wenn eine Menstruation sehr schmerzhaft ist und mit sehr starken Blutungen einhergeht, außerhalb der Wechseljahre, also schon vorher. Wenn das prämenstruelle Syndrom sehr stark ausgeprägt ist, wenn Erschöpfungszustände da sind, die trotz Urlaub und Erholungsphasen sich irgendwie nicht erklären lassen, mit gesunder Ernährung und Sport und Pipapo, weißt du? Wenn ein Reizdarmsyndrom vorliegt, zum Beispiel in jungen Jahren, das höre ich teilweise von Teenagern, dass die schon ein Reizdarmsyndrom haben. Bei mir fing das mit Anfang 20 an und manche junge Mädchen haben das schon mit 13, 14. Mit Eintritt in die Pubertät fängt es schon an. Und das, finde ich, ist, da sollte eine Alarmglocke, wie du es so schön sagtest, angehen, weil es könnte zum Beispiel auch sein, dass wir in unserem Alter den eigenen Hormonmangel schon an die nächste Generation weitergegeben haben. Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel kann eine Mutter auf ihre Tochter übertragen. In erster Linie auch sogar. Das ist, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass Frauen auf ihre Hormongesundheit achten. Dazu gehört auch die Schilddrüsengesundheit. Und 50% aller Schilddrüsenerkrankungen in Deutschland werden gar nicht befunden. Ja, so muss man sich auch mal vorstellen. Das sind so unglaublich viele. Und trotzdem sind die Organe schlecht versorgt, liegen die Symptome vor. Und wenn man das als Frau weiß und man hat eine Tochter, dann kann man das auch rechtzeitig untersuchen lassen bei dem eigenen Kind. Denn auch die Schilddrüse hat Wechselwirkung auf die Sexualhormone und auf die Produktion der Sexualhormone und umgekehrt. Also wenn die einen nicht im Lot sind, tangieren sie die Schilddrüse und umgekehrt genauso. Das ist wichtig zu wissen.
Und es ist ja auch nicht so, dass jeder Hormonmangel auch in jungen Jahren jetzt unbedingt schon mit einer Hormonersatztherapie ausgeglichen werden muss. Aber es ist etwas, wo es natürlich gut ist zu wissen, wenn ein Hormonmangel besteht und sich dann damit zu beschäftigen, was man selbst auch tun kann. Weil ganz viel ist ja da auch wirklich vom eigenen Lebensstil, von der Ernährung abhängig, vom Stresslevel abhängig. Stress ist ja, das haben wir ja auch immer wieder hier im Podcast als Thema, eines der großen Dinge aus unserer heutigen Welt, die halt alles andere lahmlegen, ne? Weil einfach dieses Cortisol ja alles andere, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, lahmlegt und damit eben auch die Hormonproduktion Progesteron beispielsweise auch ganz runtergefahren wird, wenn der Stress zu hoch ist, ne? Weil dann der Überlebensmechanismus wieder eintritt. Was sind so die Dinge jetzt mal unabhängig von einer Hormonersatztherapie, wo du sagst, da kann man mal hingucken, da kann man mal was probieren. Ernährung ist ja immer ein Thema. Hast du da irgendwelche Tipps?
Also was ich in erster Linie ganz wichtig finde, ist das Schlafen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wir regenerieren uns nachts. Also nicht nur das Gehirn ruht sich dann aus, sondern auch unsere Organe. Die brauchen ein Reset und das machen sie jede Nacht. Und wenn wir so viel auf Achse sind oder so lange arbeiten, dass wir nachts nur 5-6 Stunden Schlaf kriegen oder sogar noch weniger, dann ist das unserer Hormongesundheit und überhaupt unserer Gesundheit nicht zuträglich. Es gibt Menschen, die kommen mit ganz wenig Schlaf aus, aber es sind die wenigsten. Und insbesondere für Hormongesundheit ist es wichtig, dass wir diesen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und das ist besonders schwer natürlich auch für Menschen, die Nachtschicht arbeiten, auch für Frauen, die Nachtschicht arbeiten. Ne? Also das höre ich auch von meinen Leserinnen, dass zum Beispiel Krankenschwestern, wenn die dann Nachtschicht haben, dass denen das immer schwerer fällt. Und da sagt ihnen der Körper eigentlich schon, hör auf damit. Lass mich nachts schlafen, stehe meinetwegen sehr früh auf, gehe zur Frühschicht, aber ich kann keine Nacht mehr durchmachen. Das ist so das Allererste, woran ich immer denke. Also ich konnte zum Beispiel immer fantastisch schlafen. Das war mein großes Glück. Ich war unheimlich krank über viele, viele Jahre. Aber bis ich in die Wechseljahre kam, hatte ich einfach einen tollen Schlaf. Und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat durch diese Zeit, ja. Dann hast du nach Ernährung gefragt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit frischen Nahrungsmitteln versorgen, dass wir nicht diese denaturierten, fertigen Nahrungsmittel essen, die nicht nur überzuckert sind, sondern auch meistens viel zu kohlenhydratlastig und auch Verbindungen enthalten, die unser Organismus so aus genetischer Sicht gar nicht kennt. Ja, weil sie so Hightech-mäßig produziert worden sind. Dafür muss man auch gar nicht unbedingt jetzt 7 Tage die Woche kochen. Also sowas gibt es ja auch zu kaufen. Es gibt sogar schon geschälte Möhrchen zu kaufen. Ich glaube, wir tun gut daran, so ein bisschen back to the roots zu gehen. Also auch mal so ein bisschen was Fermentiertes zu essen, was es früher bei meiner Oma noch im Erdkeller gab, so eingelegte rote Beete und solche Sachen, was so ein bisschen milchsauer vergoren ist. Das, finde ich, vitalisiert auch so ein bisschen die Geschmacksknospen. Ja, frische Lebensmittel und auch nicht so Schweres. Also was ich für mich persönlich auch gemerkt habe und auch in meinem Umfeld sehe, ist, dass man einfach nicht mehr so fett und so fleischlastig essen kann wie noch vor 10, 15 Jahren. Also ich merke das immer sofort, obwohl mein Reizdarm nicht mehr da ist, dass mir das überhaupt nicht gut tut, wenn ich das dann mal tue. Ne? Kennst du ja mit Familien. Mhm. Feierlichkeiten, Weihnachten oder Geburtstage, wo man sagt, okay, ich esse das jetzt mal und danach habe ich das Gefühl, ich breche in den Boden ein. Es geht nicht mehr gut, also nicht mehr ohne eine Folge. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir das merken und das zulassen.
Und dann nicht so viel essen, ja, finde ich genau, auch. Ne? Also es sind ja auch die Mengen. Also natürlich brauchen wir auch sehr viel weniger Kalorien. Auch das besprechen wir ja hier immer wieder auch in diesem Podcast. Aber auch so dieses zu spüren, wann ist es denn jetzt genug? Ja. So dieses Sättegefühl mal wieder und nicht unbedingt den Teller leer essen zu müssen, nur weil da jetzt noch was Leckeres drauf liegt, sondern dann einfach mal zu sagen, nee, das reicht jetzt auch, um sich auch da mal wieder so auszubalancieren, ne? Zu merken, okay, wann habe ich denn Hunger? Ist es jetzt wirklich Hunger? Und wann ist es dann aber auch gut mit dem Essen?
Ja, genau. Und ich finde, was da auch sehr hilft, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist wirklich das Geschirrformat. Also ich liebe zum Beispiel Keramik sehr und ich habe gigantisch große handgetöpferte Pastateller und du glaubst nicht, was da alles reinpasst. Und natürlich esse ich dann mehr, wenn ich von diesen Tellern esse. Und wenn ich von einem kleineren Teller esse, es ist witzig, aber es ist so, dann tue ich mir weniger auf. Es ist, also damit kann man sich auch so ein bisschen helfen, was die Mengen angeht.
Der Seniorenteller fällt mir ein. Also den wollen wir ja eigentlich noch nicht haben. Wir sind ja keine Senioren. Also Senioren sind wir dann, wenn wir über 70 sind, wenn wir auf die 80 zugehen und drüber sind.
Den Best-Ager-Teller.
Ja, der Best-Ager-Teller, ne? genau, weil wir brauchen einfach, also wenn meine Söhne mit am Tisch sitzen, die erwachsenen Söhne, und ich sehe, was die sich auf ihre Teller schaufeln, ich denke, ja, das habe ich früher auch mal gegessen, aber da habe ich es auch verbrannt und da habe ich es auch gebraucht.
Und
jetzt brauche ich es halt nicht mehr. Ne? Und dieses Völlegefühl und wie du auch sagst, wenn man dann natürlich auch noch fett und kalorienreich und so isst, man merkt das ja auch, ne? Also ich finde, so aus meiner Erfahrung, wenn man das einmal ein bisschen umgestellt hat und dann auf einmal wieder vielleicht an dem Tisch mit der Verwandtschaft sitzt, wo Menschen gekocht haben, die noch nicht so weit sind, ne? So die das noch nicht so ausprobiert haben, dass es auch anders geht, dann sitzt man ja dabei und denkt, boah, wie konnte ich das früher alles essen? Wie ging das bloß? Es geht nicht mehr und ich merke, es tut mir nicht mehr gut.
Genau. Also was ich auch noch gemerkt habe, ist, das höre ich auch, das kann ich vielleicht noch kurz einschieben, von einigen meiner Leserinnen, die auch autoimmunkrank sind. Es tut wirklich gut, also ich bin nicht wirklich unverträglich oder allergisch, aber es geht mir besser, wenn ich keinen Weizen esse. Es ist einfach so, wenn ich da, nicht nur, dass ich Kohlenhydrate grundsätzlich reduziert habe, ist, wenn ich dann mal wieder Weizen esse, dann merke ich, ich schlafe schlecht und ich habe irgendwie so ein Völlegefühl im Bauch und kriegst dann auch wieder mit der Haut und so. Ich vertrag das einfach nicht gut. Und viele autoimmunkranke Leserinnen haben mir das auch gespiegelt, dass es ihnen deutlich besser geht, wenn sie Weizen weglassen, Zucker sowieso, also vor allen Dingen Industriezucker, ne? Und dann halt auch wirklich darauf achten, dass sie frisches essen. Wirklich frisches Essen, auch viel Grünes, also richtig schön grünes Kräuterfutter und grünes Gemüse. Und das wirkt ja stark entgiftend, das ist hochbasisch. Und wer entzündet ist, produziert Stoffwechselprodukte, die Säure machen im Körper. Und die müssen ja raus, die müssen irgendwie abtransportiert werden. Und da helfen halt Basen und basische Lebensmittel.
Entzündung ist auch noch ein gutes Stichwort, weil wir haben ja, als wir vor ein paar Tagen diesen Podcast hier vorbereitet haben, dieses Gespräch, haben wir auch drüber gesprochen, so welche Symptome sind das denn, wo wir drauf achten können, wirklich auch früher schon drauf achten können, die vielleicht auf Hormonmangel hinweisen können. Und dann nanntest du auch die Entzündungen im Körper. Also auch deshalb jetzt wieder von dir auch der Rückschluss, wie können wir die denn reduzieren? Wie können wir denn da, also das Entzündung, glaube ich, hat man ja früher eher so irgendwelchen Infekten oder so zugeordnet, aber es sind eben auch Symptome, die gut wirklich von einem Hormonchaos, von Hormonmangel kommen können.
Oder sie werden zumindest davon weiter unterhalten, ne? Und können nicht heilen, weil der Hormonstoffwechsel einfach in so einer Disbalance ist, dass das gar nicht möglich ist. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Das Thema Hormontests haben wir jetzt schon so ein paar Mal gestreift, ohne es direkt anzusprechen. Ist es denn ein Problem, auch heute noch Hormontests durchführen zu lassen oder Hormontests zu bekommen vom Arzt?
Na, ich denke, wenn man als Frau in den Wechseljahren ist, ist es grundsätzlich schwierig, eine adäquate Beratung zu bekommen. Aus meiner Sicht gehört dazu auch ein Hormonprofil. Also ich finde das, was man selber mit in die Arztpraxis trägt an Symptomen und sich dann an die Ärztin richtet, das sollte ein Backup kriegen. Entweder über einen Serumtest oder über einen Speicheltest. Das ist über eine private Krankenversicherung ganz leicht abzurechnen, über eine gesetzliche eher weniger. Hinzu kommt, dass die Wechseljahresberatung beispielsweise für eine Gynäkologin gar nicht honoriert wird. Das ist schlicht und ergreifend nicht vorgesehen. Wir sind zwar 9 Millionen Frauen in Deutschland, die aktuell in den Wechseljahren sind und viele von uns haben Beschwerden. Trotzdem wird das nicht im Beratungshonorar. Es ist nicht vorgesehen für Gynäkologin. Ich finde, da muss sich systemisch was ändern. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch nicht im Interesse der Facharztpraxen, da irgendwelche Patientinnen durchzuschleusen, denen es schlecht geht. Die wollen ja helfen, die Ärztin. Deswegen haben sie ja diesen Beruf und diesen Facharztberuf auch gewählt. Es ist nicht leicht, einen Hormontest durchzukriegen, weil der belastet schlicht und ergreifend ein Budget für eine gesetzlich Krankenversicherte. Das ist so. Und auch da gibt es einige Gynäkologinnen, die sich sehr laut dafür aussprechen, dass sich das endlich ändert. Da ist was in Bewegung. Wann das so sein wird, weiß im Grunde niemand. Aber halte das für fundamental, dass ein Hormonprofil erhoben wird.
Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die Gynäkologin oder ja vielleicht auch mal die Hausärztin, der Hausarzt oder so, ne, wenn man da mal sitzt, nicht drauf eingeht, dann ist es ja auch was, wo man sich vielleicht auch selbst überlegen kann, okay, dann zahle ich es vielleicht auch selber. Das ist ja was Wichtiges für meine eigene Gesundheit, ne? Also ich finde ja immer, also ich weiß, die Portemonnaies sind sehr, sehr unterschiedlich gefüllt. Aber wenn wir uns überlegen, für wie viele Dinge wir Geld ausgeben, dann ist ja so die eigene Gesundheit doch was über den meisten anderen Dingen stehen kann. Ja, und da vielleicht dann auch mal zurückzufragen, okay, was würde das denn kosten, wenn ich das selber bezahle? Also einfach auch mal so einen Gedanken mit ins Spiel und mit ins Gespräch zu bringen, kann ja auch schon ein Ansatz sein. Und vielleicht sagt ja dann der Arzt auch, ich guck mal, vielleicht kriegen wir das ja hier doch mit unter. Oder es ist ein Mix, eine Basis wird übernommen und man sagt, okay, was bräuchten wir denn dazu, um wirklich einen umfangreichen, einen guten Status zu haben, mit dem wir jetzt auch was anfangen können. Weil ich meine, wir wollen ja, dass sich was ändert. Wir wollen ja, dass sich das für uns verbessert. Ne? Also ja, dass die Politik dran arbeitet, bin ich ganz, ganz bei dir. Und es ist aber ein Stück weit dann auch die Eigenverantwortung, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, wenn mir das jetzt aber wichtig ist und meine Gesundheit ist mir wichtig, dann schaue ich, ob es eine andere Lösung gibt.
Davor gibt es noch einen Schritt, und zwar der, dass man das erkennt, dass es wichtig ist. Deshalb habe ich Hormonchaos geschrieben, weil ich möchte über Hormongesundheit informieren. Genau das ist der Punkt, Angela. Wenn meine Ärztin zu mir sagt, nö, ein Hormontest ist nicht wichtig, kann es verschiedene Gründe dafür geben, warum sie meint, dass das so ist. Ich bin heute der Meinung, sie sagt das deswegen, weil sie ihn nicht verordnen kann, weil es Schwierigkeiten mit der GKV gibt. Ja, so. Was ich toll fände, wäre, wenn die Ärztinnen das selber ins Feld führen und sagen, pass mal auf, ich kann das jetzt hier im Rahmen dieser Sprechstunde nicht machen. Das machen einige Gynäkologen auch schon so. Ich würde dir aber empfehlen, dass du mal einen Test machst. Das kostet nicht die Welt. Wir können das leider mit deiner Krankenversicherung nicht abdecken. Das trauen sich viele Ärztinnen nicht zu sagen. Und andersherum ist ja auch die Frage, was macht man dann wieder mit dem Befund? Dem schließt sich dann ja wieder eine Beratung an. nachdem der Befund da ist. Und diese Beratung ist wieder nicht abrechenbar für die Gynäkologin. Also es ist schon eine ziemliche Zwickmühle, aber dass die Patientinnen überhaupt erstmal erkennen, dass es wichtig ist, dass sie sich um ihre Hormongesundheit sorgen und dass ein Hormontest einen Aufschluss geben kann und durchaus eine Investition wert ist. Ich sage das immer, also ich höre das auf jeder meiner Lesungen, höre ich, und dann muss ich das selber zahlen und so. Und dann sage ich immer nur, was meinst du, was ich die letzten 20 Jahre alles gezahlt habe? Also mir braucht keiner mit dieser Argumentation kommen, weil ich war gesetzlich krankenversichert. Ich bin es immer noch und habe ja rumgestochert, bis ich meine Diagnose hatte. Ich habe alles selber bezahlt, alles. Und mir ist es auch immer wert gewesen, das zu tun, weil ich wollte einfach meine Gesundheit fördern und ich wollte rauskriegen, was ich habe und ich wollte heilen. Und da bin ich wirklich eine Anwältin für, ja, zu sagen, nimm das Geld in die Hand und kauf dir dein Vitamin D3, du brauchst es, du hast nicht genug, kein Wunder, wenn du viermal im Jahr erkältet bist.
Ja, so, genau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder drüber sprechen, dass wir drüber schreiben in Büchern, in Podcasts, in Blogs und so weiter, um dieses Bewusstsein, also um da einfach mal dran zu rütteln, ne? Weil das sind ja Dinge, die haben wir so gelernt, die haben wir von unseren Eltern übernommen. So das deutsche Gesundheitssystem war auch immer relativ gut aufgestellt, ist es grundsätzlich ja auch immer noch, auch wenn wir an vielen Stellen natürlich verbessern dürfen und müssen und schrauben können und wollen. Aber es ist auch unsere Eigenverantwortung. Und mit dem Thema Eigenverantwortung sind wir ja dann auch, wenn wir ein Stück weitergehen und sagen, okay, das, was ich dann verschrieben bekommen habe, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, das fand ich auch sehr interessant, da ist es ja auch nicht unbedingt damit getan, wenn es jetzt heißt so, und du kriegst jetzt die Hormonersatztherapie und dann geht's dir gut. Sondern da hast du ja auch so einen ganz besonderen Ansatz, dass du sagst, nee, es ist ja, liegt ja auch an mir, was ich jetzt da mit und daraus mache.
Ja, also zum einen braucht es, ich glaube, mindestens 12 oder 14 Monate, bis in die letzte Zelle tatsächlich die Botschaft der bioidentischen Hormone angekommen ist. Also da muss man jetzt auch keine Wunder erwarten. Zum anderen muss ich mich insofern darauf einlassen, wenn ich mich für eine Hormonersatztherapie entscheide, also erstens dann immer mit bioidentischen Hormonen. Immer, nichts anderes. Das möchte ich nochmal sagen. Es gibt auch Mischpräparate inzwischen, leider, wo bioidentisches Hormon drin ist und synthetisches. Also davon würde ich Abstand nehmen wollen. Ich würde immer die 100% bioidentischen wählen wollen. Und dann muss ich mich darauf einlassen, wie geht's mir damit? Also ich muss in mich reinspüren. Ich muss nicht nur darauf warten, dass jetzt irgendwie mein Reizdarm vielleicht ein bisschen besser wird und mein PMS ein bisschen besser wird. Das ist so hochgradig individuell, welche Dosis wir brauchen. Das ist wirklich bei jeder Frau verschieden und es gibt natürlich auch da Richtwerte, ne? Zwischen X und Y ist irgendwo ein Normalwert, aber wo mein eigener ist, das muss ich erspüren. Und Hormone sind halt, das ist halt feinste Biochemie. Das ist bei Schilddrüsenhormonen genauso. Da kann irgendwie ein kleines Müh kann schon zu viel sein. Und ein kleines Müh kann auch zu wenig sein. Dann komme ich schon wieder nicht aus dem Bett morgens, ja, weil ich irgendwie so einen langsamen Stoffwechsel habe. Und das ist in der Hormontherapie auch so. Ich muss bereit sein, mich zu beobachten, in mich reinzuspüren. Und das betrifft natürlich dann auch die Ernährung, was wir eben hatten. Ich muss bereit sein zu akzeptieren, dass mir Eisbein vielleicht nicht mehr so bekommt, wenn ich bei Oma zu Besuch bin oder bei meiner Mutter. Ich muss bereit sein, auch durch so ein Mindestmaß an Bewegung überhaupt dafür zu sorgen, dass die Hormone ankommen können. Also wir sind keine Sitzer oder Liegende oder Steher, wir sind Geher. Und wir sitzen so viel den ganzen Tag. Also ich habe gut reden, ich schreibe Bücher, ich sitze oder stehe auch den ganzen Tag, ich bin froh, dass ich 100 habe, damit ich so ein Mindestmaß an Bewegung kriege, ja, neben meinem Yoga. Aber wir brauchen, nicht nur die Bandscheiben brauchen die Bewegung, um die Nährstoffe hin zu transportiert bekommen, auch die Hormone brauchen die Bewegung, damit unsere hormonproduzierenden Drüsen überhaupt in Bewegung kommen und die Stoffe, die wir, also die Hormone, die wir einnehmen, sei es jetzt transdermal oder auch wenn wir sie schlucken, an den Ort des Geschehens kommen. Auch dafür müssen wir uns bewegen. Und das sind alles kleine, feine Veränderungen. Deswegen sage ich immer, wer Hormontherapie macht, muss auch ein bisschen bereit sein für diesen Change. Das ist nicht eine Paracetamol schlucken. Das funktioniert nicht.
Genau, liebe Hörerinnen, ihr merkt das schon. Wir haben heute den großen Appell an euch. So, es ist nie mit nur einer Pille schlucken getan, sondern wirklich, dass ihr in euch hineinspürt und dass ihr bei allem, was ihr macht und ausprobiert, zum einen, dass ihr ausprobiert, eben was tut euch gut und auch mal bewusst weglasst, wovon ihr glaubt, dass es nicht mehr gut tut. Und da auch immer weiter mitarbeitet. Ne? Das ist ja auch nie fertig. Also das hört nie auf, ne? Unsere Gesundheit. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt 53 und ich habe das Gefühl, die Gesundheit wird immer fragiler. Ja, sie ist immer verletzlicher, wirklich. Und je mehr ich aber selbst drauf achte und dazu muss ich gar nicht irgendwie in die Askese gehen, dazu muss ich nicht auf viele, viele Sachen verzichten oder so, sondern ich stelle meine Ernährung insbesondere wirklich so nach und nach um, so dass sie mir gut tut, so dass ich mich einfach wohlfühle damit. Und ich glaube, dass damit dann schon, dass ich damit eine ganze Menge erreiche. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass mir geht's gut damit, mir geht's besser damit.
Ja, es ist bei mir ganz genauso, Angela. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich etwas weglasse, dann schafft das ja auch Raum für was Neues. Ja? Oh ja. Und dafür, man muss ja erstmal irgendetwas loslassen, bevor man was Neues integrieren kann. Wenn man etwas verändern will, dann muss man sich von dem Alten verabschieden, was man ersetzen will. Das ist einfach so. Man muss erstmal loslassen und dann kann man das Neue reinlassen. Und in diesem Neuen steckt ganz großes Potenzial. Das kann was Wunderbares sein. Also bei mir war es zum Beispiel, das war jetzt nicht in den Wechseljahren, aber ich hatte mit Anfang 30 hatte ich einen kompletten Zusammenbruch meines Verdauungsapparates. Da kam irgendwie Schilddrüse und eine Darminfektion zusammen. Das war alles sehr dramatisch. Und ich war von der Schulmedizin austherapiert und war dann bei einer Naturheilkundlerin und sollte 6 Mini-Portionen am Tag essen. Hatte angeblich 1000 Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also meine Liste war so lang, was ich nicht essen durfte. Was ich essen durfte, war so klein. Und ich konnte bis dahin nicht kochen. Ich konnte bis dahin mischen. Aber ich hätte nie gewagt zu sagen, dass ich wirklich kochen kann. Und ich habe darüber kochen gelernt, weil ich esse wirklich gerne. Und ich habe damals auch schon gerne gegessen. Und mein Hunger war ja nicht weniger, nur weil ich plötzlich so krank war und mein Darm verrückt spielte. Und ich habe da kochen gelernt. Also heute kann ich Mahlzeiten komponieren, ja, weil ich musste kreativ werden. Und ich habe mir kleine Töpfe gekauft, damit ich nicht immer so Riesenportionen mache, die ich gar nicht essen konnte. Und davon profitiere ich bis heute. Also von so einem Change profitiere ich bis heute. Also heute kann ich das. Und wäre ich nicht so krank gewesen mit meinem Darm, würde ich wahrscheinlich bis heute mischen und nicht kochen.
Ja. Ne? Mir ging das ähnlich mit, ich hatte glücklicherweise nicht so einen gesundheitlichen Schlag, aber mir ging das ähnlich, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen und mit mir dann auch tatsächlich unsere ganze Familie, unsere Kinder waren damals um die 10, wollten dann auch nicht mehr, haben gesagt, okay, wir probieren das auch mit aus und dann habe ich auch den ganzen Haushalt quasi, die ganze Küche umstellen müssen und dann steht man vor so einem Gemüseregal und denkt, okay, früher stand immer das Fleisch im Mittelpunkt, ja, so welches Fleisch, nimmst du Rind, nimmst du Schwein, nimmst du Geflügel, so und dann kommt irgendwas ringsherum und das war so, die Hauptzutat war auf einmal weg. Und damit hat sich mir aber eine Welt eröffnet, eine Welt mit so vielen Gemüsesorten, die ich früher nicht angefasst habe, die ich früher, natürlich waren die auch da, aber die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es musste ja sowieso immer schnell gehen und jetzt musste ich mir aber was einfallen lassen, weil es musste ja auch eine Vielfalt her und es musste auch gut schmecken natürlich, ne? Sonst hätte das niemand mitgemacht, ich selber auch nicht. Und das ist da, wie du sagst, da entstehen wirklich Chancen und meine Welt hat das auf jeden Fall sehr, sehr bereichert. Auch mal die Genusswelt.
Ja, die Geschmacksknospen, die verändern sich. Mhm. In dieser Zeit mit meinem kranken Darm habe ich zum Beispiel, da durfte ich auch keinen Zucker essen, kein süßes Gemüse, kein süßes Obst und so. Und dann habe ich nach 1,5 Jahren die erste Banane gegessen. Ich habe mich fast übergeben, so süß war die. Und bis heute brauche ich minimalst nur Zucker. Und das ist ein Glück für mich, einen Menschen, der so dazu neigt, zu entzünden, weil Zucker befördert Entzündung. Also da habe ich und mein gesamter Organismus, wir haben was fürs Leben gelernt. Ja, das ist ganz toll. Und man kann wirklich den Geschmackssinn ganz neu ausrichten. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und das hat so einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und auch auf den Hormonstoffwechsel. Und unser Hormonstoffwechsel, ich habe es ja schon gesagt, ich wiederhole mich immer, ist einfach bei uns Frauen, ist er einfach besonders fragil und in den Wechseljahren besonders vulnerabel, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Man ist einfach nicht mehr so per se geschützt durch was auch immer. Vitalität, die wir früher hatten, die ist nicht weg. Die müssen wir uns nur anders erhalten. Darum geht es. Ja, es geht einfach um den Wandel. Es geht um den Wechsel, um den Wandel, um das Verändern.
Und eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, die du vorhin auch schon erwähnt hast, nämlich dieses fragile System, was auch so fragil geworden ist durch viele, viele Umweltfaktoren, ne? Durch die Stichwort endokrine Disruptoren, sagt man ja auch, wer diesen Begriff vielleicht schon mal gehört hat, also Störfaktoren von außen. Da hast du dich in deiner Recherche ja auch mit beschäftigt.
Ja, das habe ich auch. Das ist auch ist ein riesiges Feld. Das wird von der Medizin, glaube ich, wird es wahrgenommen. Aber das ist so allumfassend. Also das wäre wahrscheinlich eine eigene Facharztausbildung, ja, wenn man das erwarten würde von Urologen oder Gynäkologen und Endokrinologen, dass sie das alles wüssten. Nichtsdestotrotz können wir uns das anlesen. Ja? Also wir nehmen Einfluss darauf. Das ist unsere Selbstwirksamkeit. Ne? Also ich kann entscheiden, ob ich Lebensmittel kaufe, die in Plastikumverpackungen sind oder nicht. Nicht nur, weil es die Umwelt schützt, sondern auch mich. Mich schützt es auch, weil da sind endokrine Disruptoren in dem Plastik. Ja, ich kann mir auch Kosmetik kaufen, wo möglichst wenig davon drin ist, oder ich entscheide mich, das Shampoo ganz wegzulassen, weil mit dem Duschgel geht's auch, mir die Haare zu waschen. Also wir können alle Entscheidungen treffen. Zum Beispiel die Stoffwechselprodukte der Antibabypille, die gehen alle über die Toilette ins Leitungswasser, ins Grundwasser, und die werden nicht rausgefiltert. Das heißt, wir konsumieren sie alle. Wir leben eigentlich in einer latent östrogendominanten Umwelt. Man spricht auch davon, dass der Fischbestand immer mehr verweiblicht, weil der auch östrogendominant ist. All das, finde ich, sollte nicht dazu einladen, dass wir den Kopf in den Sand stecken und verzweifeln, sondern das sollte uns eigentlich mit dem Fuß aufstampfen lassen und uns sagen lassen, so, und jetzt mache ich was, damit es mir hormonell trotzdem gut geht. Und zwar richtig gut. Ich möchte, dass das so bleibt, oder ich möchte, dass es wieder so ist, wenn es gerade nicht der Fall ist. Ich kann was tun. Und das können wir bei jeder Kaufentscheidung.
Genau. Das denke ich nämlich auch. Und da finde ich es auch, bin ich auch dankbar, dass wir hier über diesen Für Sie-Podcast wirklich die Chance haben, auch auf solche Dinge immer wieder hinzuweisen. Ne? Wir wollen um Gottes Willen keine Panik verbreiten, sondern dafür sensibilisieren, dass wir uns, so jede einzelne von uns, und ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus, dass wir uns in unserem Alltag, in unserem Zuhause, in unserem Bad, in unserer Küche, im Kühlschrank einfach umschauen und sagen, so, wo sind denn jetzt hier die Dinge, die wirklich so naturbelassen wie möglich sind? Und wo sind vielleicht Sachen, die solchen Einfluss haben können? Ne, mal ein Thema natürlich Umwelt, ganz wichtiges Thema, aber die eben auch für meine Gesundheit vielleicht nicht gut sind und die ich ersetzen kann durch etwas, was mir mehr gut tut.
Zum Beispiel gibt es inzwischen so viele schöne Deodorants ohne Aluminiumsalze. Na, da hat vor ein paar Jahren noch kein Hahn nach gekräht. Und mittlerweile gibt es so viele, also man muss dafür gar nicht in den Bioladen gehen. Also die kriegt man tatsächlich in jedem Drogeriemarkt und kann damit auf Aluminiumsalze, die auch endokrine Disruptoren sind, verzichten. Das geht, das ist möglich. Das finde ich einfach toll. Und wenn ich mit Frauen in Kontakt komme, die dann so am Verzweifeln sind und was soll ich noch alles machen, dann denke ich immer, ja, Kraft sammeln, damit dafür auch wieder Raum ist, diese bewussten Entscheidungen zu treffen.
Ja, und es ist auch gar nicht, es sind auch gar nicht so große Dinge, die da geändert werden müssen. Also ich habe beispielsweise seit 2 Jahren, glaube ich, kein Duschbad mehr gekauft, sondern bei uns gibt's Seife, die, viele kennen das vielleicht noch, wieder in so einen Seifensack gepackt wird. So, und das hängt in der Dusche. Zum einen, ganz ehrlich, hält das viel länger.
Ja.
und ich habe keine Plastikverpackung mehr, da sind eben nicht die Weichmacher drin, da ist kein Mikroplastik, was dann irgendwie auch wieder ins Wasser gelangt und so. Ursprünglich tatsächlich auch mit dem Umweltgedanken, aber wenn man sich, wie du auch sagst, damit mal beschäftigt, dann weiß man auch, ey, das ist auch für uns selbst gut.
Ja,
ja, das genau. zu machen, das zu nutzen.
Genau.
Und auch da gibt es ja immer nicht nur im Biobereich, in der Biokosmetik, sondern auch wirklich in der herkömmlichen Kosmetik, die ja meistens auch bezahlbarer ist, günstiger ist, gibt es auch da inzwischen echt gute Angebote.
Gibt es. Das sind tolle Angebote. Und ich finde, das ist auch so ein Mutmacher, wenn man vor so einem Regal steht und das sieht und denkt, ah ja, ich habe nicht nur irgendeinen Tick, weil ich irgendwo was gelesen habe, dass das schädlich ist für mich. Hier gibt es tatsächlich was ohne. Das ist toll, das ist up to date. Und ich kann das jetzt kaufen und es kostet mich nicht Kopf und Kragen, weil es jetzt gar nicht übermäßig teuer ist. Und das finde ich irgendwie, das gehört dazu. Also es macht auch so eine Kaufentscheidung leichter, wenn man dieses Angebot auch tatsächlich vorfindet. Wenn man das Angebot erstmal selber machen muss, ist es ein bisschen schwieriger. Ich vermute mal, in der Situation waren all die Forscherinnen, die das belegt haben, ja, vor 10, 15 Jahren. Und da gab es noch nichts. Ne? Also das stelle ich mir auch für die Wissenschaftlerinnen schwer vor.
Ja, allerdings, also gut, dass wir die haben.
Ja.
Gut, dass die ja auch viel forschen und entwickeln ja an so vielen Stellen. Und für uns ist das schon echt eine komfortable Situation.
Ja.
Ne? Also es ist
ja.
immer so die Frage, wie steigt man durch? Ne? Wo kann man sich informieren? Und wie umfassend macht man das dann auch? Aber es sollte es einem einfach auch wert sein, auch einem persönlich wert sein. Und dann gibt's ja auch so tolle Bücher beispielsweise, wie deines. Hormonchaos, viele Symptome, eine Ursache. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen noch mal erzählen, Astrid, für wen genau ist es und was bekommt die Leserin?
Also ich habe Hormonchaos für Menschen geschrieben, die Symptome haben, die sie nicht zuordnen können und ihre Ärztinnen auch nicht. Damit sind natürlich ganz viele Frauen, die unbemerkt in die Wechseljahre geraten sind, gemeint oder die es selber gemerkt haben, aber deren Ärztin es noch nicht wahrgenommen haben, gemeint. Damit sind aber auch Männer wie Frauen gemeint. Ich möchte Betroffene dazu einladen, sich überhaupt für ihre Hormongesundheit zu interessieren und das als ein Thema zu begreifen, was sie, also uns quasi ein Leben lang begleitet und worauf man Einfluss nehmen kann. Und zwar in ganzheitlicher Art und Weise. Durch, wie wir eben schon sagten, durch bewusstes Handeln, ja, durch bewusstes Leben, therapeutisch durch beispielsweise die bioidentische Hormontherapie, wenn sie denn nötig ist. Ich möchte auch dem entgegenwirken, dass Hormone weiterhin verteufelt werden. Das ist einfach unwahr. Es gibt die neue Hormontherapie und damit lässt es sich auch sehr gesund altern. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Ich möchte so ein Bewusstsein schaffen für die eigene Hormongesundheit. Und ja, möchte dazu einladen, die eigene Hormongesundheit unter die Lupe zu nehmen und dann zu entscheiden, wie gehe ich damit um.
Sehr schön. Liebe Astrid, bevor wir dann zum Schluss kommen,
ja.
habe ich noch eine Frage, die ich einigen meiner Gäste stelle und immer wieder sehr gerne stelle. Dieser Podcast heißt ja genauso wie mein Buch heißt, Crazy Sexy Wechseljahre.
Ja.
Wenn du jetzt spontan sagen solltest, was findest du an den Crazy an den Wechseljahren crazy und was findest du vielleicht auch sexy an dieser Zeit? Was würdest du antworten?
Also ich finde das ganz sexy, dass ich seitdem Pink tragen kann. Das ging vorher nicht, da sah ich nämlich immer aus wie eine Barbie-Puppe, als ich noch viel jünger war, das mit dem Haaren und den blauen Augen. Und seit den Wechseljahren steht mir das einfach richtig gut. Damit bin ich super happy. Was finde ich crazy? Das Tempo. Also jetzt bei mir persönlich fand ich das Tempo crazy. Ich bin reingecrashed. Das ging so schnell. Das geht bei den meisten Frauen langsamer und das freut mich für die anderen Frauen. Bei mir war das Tempo crazy. Ja.
Ja, ja. Oh ja, das kann schon mal verrückt sein, ne?
Ja.
Wie das dazu geht. Also ich kenne das ja auch, bei mir ging das ja auch ziemlich schnell rein. Also zumindest von dem Zeitpunkt an, wo ich es wusste, dass es die Wechseljahre sind. Ne? Also wir wissen ja heute, dass davor dann eben auch schon eine gewisse Zeit vergangen ist, bevor das tatsächlich bei den meisten ja diagnostiziert wird. Und bei mir war es ja auch damals so. Und dann denkt man so, wow, wo bin ich denn hier mit einmal reingeschlittert?
Genau,
so achterbahnmäßig, wusch nach unten.
Ja.
Und da wird man ganz langsam wieder hochgezogen oder zieht sich selber hoch.
Ja, ich war ja vorher schon krank. Und als das dann passierte, dachte ich, ich war auch frisch verliebt. Weißt du, ich hatte gerade eine Beziehung und dachte, oh, wie schön. Und dachte, das gibt's doch nicht. Was passiert hier? Und so schnell. Also ja, das war wirklich very, very crazy.
Sehr schön. Und vielleicht beenden wir die heutige Folge dann natürlich nochmal mit dem Appell, dass man sich informiert, dass man sich wirklich auf den Weg macht und guckt, so, was kann ich denn verändern, was kann ich denn selber tun. Aber auch mit dem, ich glaube und hoffe, dass das auch rüberkommt, dass diese Zeit halt wirklich auch Chancen bietet, ne? So Chancen zur Veränderung, Chancen, Dinge zu sehen, die man vorher noch nicht gesehen hat, auszuprobieren, ob das beim Essen ist oder ob das bei Entspannungstechniken oder was auch immer für ein Genuss ist. Und man sagt so, ja, da ist jetzt die Zeit dafür. Jetzt nehme ich mir die Zeit für mich.
Genau, ja.
Liebe Astrid, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Viel Erfolg mit deinem Buch. Das wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Also guckt da rein, könnt ihr das direkt anklicken.
Sehr schön, danke.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Bis dann.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.